Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Mario Steinheil und ich begleite euch heute durch diese Episode. Wenn ihr uns öfter hört oder unsere Hefte oder Webseite kennt, wisst ihr, dass es bei uns normalerweise um die weite Welt des Wanderns geht. Auch heute gehen wir raus, aber im Sitzen. Denn heute geht's ums Paddeln im Kanu, einfach perfekt für den Sommer. Wir erklären alles, was du wissen musst, um loszupaddeln. Und dabei hilft uns Alex Krapp, Chefredakteur des Outdoor-Magazins. Herzlich willkommen, Alex.
Ja, hallo.
Alex, beim Stichwort Paddeln hat wahrscheinlich jeder was anderes im Kopf. Wir reden heute übers Kanufahren im Speziellen. Kannst du kurz mal die Unterschiede erklären? Kajak, Kanu, Schlauchboot, Tretboot, Floß.
Genau. Ja, da geht's so ein bisschen munter durcheinander. Also du hast gerade schon irgendwie genannt, ein Kajak und Schlauchboot. Also das sind schon mal, also Schlauchboot ist ja eine Konstruktionsart. Also es gibt auch Kajaks, die Schlauchboote sind, aber es gibt ja auch sogar irgendwie Ruderboote, die Schlauchboote sind. Mhm. Also um das mal ganz grob zu unterscheiden. Also der Unterschied irgendwie, also man sagt, man hört auch oft irgendwie, ja, da rudert einer wieder los, genau. Wenn er irgendwie gerade irgendwie paddelt. Rudern ist halt irgendwie dieses Ding mit den Riemen.
Riemen heißt?
Also die Ruder, ne? Also wie, ja. wie diese, die werden ja an einem, am Board dann, da gibt es ja diese Dollen, wo die Ruder dann drauf liegen und
so
man sitzt.
Fixiert sind quasi, ja.
Fixiert sind, beziehungsweise halt, ja, wo die dann irgendwie umgelenkt werden und man sitzt in einem Ruderboot gegen die Fahrtrichtung meistens. Ja. Also das sind so diese, wie man sie kennt, so diese Ruderachter Olympischen oder so. Oder auch Captain Hornblower, wenn der von seinem Segelschiff dann irgendwie. Das ist alles irgendwie Rudern.
Okay.
Also alles, wo der Riemen, man spricht ja nicht von Paddel, sondern auch von Riemen irgendwie umgelenkt wird. Ist nicht ein umgelenkter Hebel, aber egal, auf jeden Fall sind die an diesem Dollboard, liegen die auf diesem Dollboard drauf, das ist Rudern und Paddeln ist eigentlich alles, was direkt in der Hand liegt. Da gibt es dann, unterscheidet man dann auch Stechpaddel mit einem Paddelblatt und Doppelpaddel mit zwei Paddelblättern, die dann links und rechts ins Wasser getaucht werden. Genau, das alles mit, also jeder, wer ein Paddel in der Hand hat, der ist irgendwie auch auf irgendeine Art und Weise Kanufahrer. Und das ist auch ein Begriff, der ein bisschen irgendwie schwammig verwendet wird. Also im Deutschen heißt es Kanu und man meint damit sowohl Kajak, also das, also ursprünglich kommt das aus dem Arktischen, also die, das ist irgendwie die Jagd, das Jagdboot irgendwo den Eskimos gewesen, der oder das Kajak. Sagt man, was im Sitzen und mit einem Doppelpaddel gepaddelt wird. Und dann unterscheidet man davon den Kanadier oder irgendwie hier Landleute, also im englischsprachigen dann Kanu genannt. Da kommt dann der Oberbegriff Kanu. Wie gesagt, ist ein bisschen, ging ein bisschen mit der Bedeutung irgendwie durcheinander und im Deutschen dann Kanadier genannt. Und das ist halt ja ganz banal gesagt, diese, man nennt es landläufig schon mal irgendwie Indianerboote. Das heißt, die werden mit einem Stechpaddel gepaddelt und die kommen eben, wie schon gesagt, aus dem Nordamerikanischen. Das waren letzten Endes ja Transportboote von der Bevölkerung da.
Ja.
Um ja, Fälle zu transportieren und um auf diesen großen Seen oder Wasserflächen, die es dann da gab, auch irgendwie zu reisen. Das sind Kanadier. Also das ist so die Unterteilung, die es gibt.
Und das heißt, Kajaks sind geschlossen oben und Kanadier sind offen?
Ist sowohl das als auch. Also es gibt, also ja, vom also jetzt von der historischen Entwicklung her, ja, war ein Kajak natürlich gedeckt, weil es auch, also und sehr flach gebaut. Das war, wie gesagt, zur Robbenjagd gedacht. Also dann, das hat man so flach gebaut, dass die Robbe halt auch das irgendwie möglichst spät erkannt hat. Und auf dem offenen Meer hat es natürlich auch Sinn gemacht, das abzudecken, damit das Wasser da nicht irgendwie drüber schwappt. Heutzutage gibt es für die verschiedensten Einsatzbereiche unterschiedliche Open- und Decked-Versionen, wie das dann, also es gibt sowohl den geschlossenen Kanadier, Also wenn man an Wildwasserkanadier denkt, macht Sinn, dass man da eine Persenning drüber zieht, ja. Aus den gleichen Gründen, damit die kein Wasser übernehmen. Oder auch einfach, wenn man irgendwie in Gebieten unterwegs ist, wo es viel regnet und man seine Ausrüstung trocken halten will, dann ja. Macht Sinn, das Ding irgendwie mit Persenning zu bestücken. Es gibt jetzt auch Kajaks, die offen sind. Mhm. Das sieht man schon mal, also eher selten, aber man sieht das so im, ja, im Freizeitbereich auch. Da gibt es dann irgendwie so Boote, wo man sich einfach nur so on top draufsetzt.
Okay.
Genau, also mhm. Aber der Kajak ist in vielen Fällen geschlossen und der Kanadier ist in vielen Fällen offen, das okay. Kann man schon so sagen.
Okay. Ja. Und was machst du vor allem?
Ich mache eigentlich beides.
Okay.
Es kommt immer darauf an, was man gerade will. Na, zum Wildwasserfahren macht natürlich mhm. irgendwie ein Kajak ja, mehr Sinn, obwohl es auch Enthusiasten gibt, die mit dem Kanadier Wildwasser fahren. Mhm. Und wenn man jetzt so mit der Familie unterwegs ist oder gerade mit kleinen Kindern oder auch mit Hund oder viel Gepäck, dann macht es natürlich mehr Spaß, im Kanadier zu mhm. fahren. Wenn man irgendwie ja. jetzt gemütlich mal eine Runde fahren will und jetzt nicht auch unbedingt immer Lust hat, sich einen nassen Hintern zu holen, ein bisschen was von der Landschaft sehen will, man sitzt ja. im Kanadier ein bisschen höher,
mhm. okay.
kann das ein bisschen ruhiger. Also wenn okay. man so eher so Richtung Häuptling trockenes Haar unterwegs sein möchte.
Oder wenn man nur kontrolliert nass werden möchte an der Badestelle.
Ja, genau. Dann ist der Kanadier schon irgendwie so ein bisschen die ich nenne es mal so die gediegenere, mhm. Gemütlichere Variante.
Ja, okay.
Ja.
Gibt es überhaupt Kajaks, in denen auch zwei Leute sitzen können?
Ja, klar. Also gibt's es auch? Gibt so, okay. also Kajaks, würde ich sagen, ist zwei schon irgendwie so das Ende der Fahnenstange ja. meistens. Gibt bestimmt auch noch irgendwie Dreier oder so, aber meistens sieht man da nur Einer oder Zweier. Mhm. Kanadier gibt es auch, also vom Einer Kanadier. Also meistens kann man sich dann alleine reinsetzen und alleine paddeln mhm. oder zu zweit. Dann, je größer die Boote werden, können da auch drei Leute drin. Da gibt es irgendwie Mannschaftskanadier. Also es mhm. gibt auch 10-Mann-Kanadier.
Okay.
Genau, das ist dann eher so okay. Richtung Folklore.
Okay, ja. Aber also für den Familienausflug ist dann eher irgendwie ein Kanadier, wo drei oder vier Leute drin sitzen können.
Genau. Auch, also kommt auch mhm. drauf an. Also ja. meistens ist das ein bisschen fließend, wenn man jetzt kleine Kinder hat, irgendwie die... Da reicht dann auch ein Dreier-Kanadier, wo vorne ein Erwachsener, hinten ein Erwachsener mhm. drin sitzt und vorne die Kinder, in der Mitte die Kinder sich einen erwachsenen Platz teilen.
Ja, ja.
Das geht dann gut. Irgendwann werden die dann so groß, dass sie irgendwie sich A, entweder irgendwie streiten, wenn sie nebeneinander sitzen, ja. oder B, einfach auch aus Platzgründen ja, irgendwie dann.
Mhm. Wenn du paddelst ja auch viel. Was ist für dich das ganz Besondere, das Schöne daran? Warum bist du ein Paddelfan?
Ja, da gibt's mehr, also da gibt's viele Gründe. Einer ist schon ganz klar irgendwie so der Landschafts-, also ganz mal banal gesagt, der Landschaftsgenuss, mhm. der damit einhergeht. Na klar, man muss natürlich auch den richtigen Fluss aussuchen, mhm. aber ist schon nochmal ein ganz anderer Zugang. Auf einem Weg ist man immer letzten Endes, wenn es nicht gerade der absolute Trampelpfad ist oder so, irgendwie auf so einem künstlichen Pfad unterwegs mhm. Mhm. und mit auf einem Fluss erlebt man die Natur eigentlich so in ihrer ganz natürlichen mhm. Art und Weise und bewegt sich irgendwie so mit dem Fluss
ja,
mit ja. und taucht irgendwie so in so eine Landschaft ein oder mhm. ja, macht da so ein bisschen auch bei der Geologie mit letzten Endes. Ne? Also,
Ja, klar, der Fluss folgt ja der Geologie.
Genau, ja, oder die Geologie dem Fluss oder wie auch immer. Aber ja. das macht dann schon Spaß auch zu sehen, mhm. wie sich die Landschaft dann verändert und ja. wo dann irgendwie neue Felsschichten anfangen und so. Mhm. Und klar, auch die Natur, die Tiere am Fluss, Fische, Vögel, also das ist schon so vom Landschaftsgenuss irgendwie schön. Ich glaube, dass man den, also bei mir war es zumindest so, dass ich das erst ja so mit dem Älterwerden irgendwie mhm. mehr und mehr genossen habe. Mhm. Wenn man irgendwie so, ich habe irgendwie so mit 12 angefangen mhm. und dann will man natürlich auch, da will man irgendwann mal so ein bisschen was erleben.
Ja.
Und geht dann irgendwie vielleicht auch so in eher sportlichere Sachen mhm. rein oder ins Wildwasser. Und das ist irgendwie dann der zweite Aspekt, dass das dann natürlich nochmal auch ein, ja, Laune macht, wenn das anfängt mhm. zu rauschen. Mhm. Und irgendwann macht es auch nicht nur Laune, sondern auch ein bisschen Angst. Und dann kommt noch Adrenalin dazu.
Ja. Ja.
Und ja, und dann kommt noch so ein Surf-Aspekt mhm. dazu. Es gibt ja auch stehende Wellen auf Flüssen, genauso mhm. wie Wellen am Meer, kann man die auch surfen.
Aha, okay.
Die haben den Vorteil, dass sie eben stehen und man da immer wieder drauf fahren kann. Das habe ich auch irgendwie eine Zeit lang gemacht. Also das ist dann nochmal, ja, so ein, ja, irgendwie so den Genuss, den man auch irgendwie bei einem Surfbrett hat, ja, dass man irgendwie so in Surfen kommt. Das ist nochmal eine ganz schön, eine ja, eigene okay. Thematik oder wäre, glaube ich, ein eigener Podcast.
Podcast, ja, genau. Beim nächsten Mal. Wenn ich jetzt zum ersten Mal irgendwie mit dem Boot auf den Fluss will, wie gehe ich denn meine erste Paddeltour an?
Also ich würde zuerst mal sagen, langsam. Mhm. Das heißt, man kann, also wenn man jetzt irgendwie am Badesee anfängt, kann man das auch ohne irgendwie Lehrer oder Begleitung oder irgendwie machen. Das ist ja, ja, so ein Kanu ist ja eigentlich so mit das älteste Fortbewegungsmittel, was die Menschheit so kennt. Also wenn man da jetzt nicht gerade irgendwie komplett zwei linke Hände hat, dann kommt man damit eigentlich relativ schnell klar und kann da schon mal so ein bisschen Erfahrung sammeln, so ein bisschen Gefühl fürs Boot. Ja, und dann kann man auch schon, also auch wenn man jetzt noch nie in einem Boot gesessen hat, ich habe früher zu Studienzeiten relativ viel Kanu-Kurse gegeben auch. Die meisten Leute, wenn man denen vorher mal so ein bisschen erklärt, wie man das Paddel hält und was so die Grundschläge sind, dann kann man nach einer Viertelstunde eigentlich auch einen Fluss fahren. Also ob man da unten trocken ankommt, ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist jetzt, wenn man sich einen Fluss aussucht, der jetzt nicht gefährlich ist, das ist irgendwie schon der Punkt. Also man kann nicht in Deutschland irgendwo auf dem, sollte nicht in Deutschland oder auch generell irgendwo auf dem Fluss sein Boot setzen, irgendwie ein Lospaddeln. Da gibt es dann schon Gefahren, wäre klar dann irgendwie in der Wildnis auch Wasserfälle oder gefährliche Strömungen, pipapo. Das heißt, man sollte vorher schon die Strecke kennen, beziehungsweise sich darüber Informationen eingeholt haben, dass die Strecke irgendwie für Anfänger tauglich ist, die man gerade fährt. Das ist schon wichtig. Und wenn man da noch einen warmen Tag aussucht, kann man da sich langsam vortasten. Man sollte nicht, man sollte auch bei einfachen Flüssen sollte man nicht alleine losfahren. Zu zweit ist schon immer gut, besser ist zu dritt. Hat einfach den Grund, also es ist nicht ganz ohne, muss man sagen. Also da steckt irgendwie der Teufel dann oft, ist dann irgendwie auch ein Eichhörnchen. Wenn man am Rand irgendwie ins Gebüsch gezogen wird, da kann man irgendwie sich blöd irgendwo verhaken oder so. Und dann ist man schon darauf angewiesen, dass da noch jemand ist, der einen rausholt. Und letzten Endes, wenn man dann ganz konsequent durchdenkt, macht es dann auch noch Sinn, wenn noch ein Dritter da ist, der dann auch noch Hilfe holen könnte, wenn man selber, dann ist man da schon irgendwie sehr sicher unterwegs. Ich glaube, wenn man jetzt auf einem ganz lahmen Fluss oder auf einem See zu zweit unterwegs ist, da ist das in den meisten Fällen, ist man da schon irgendwie relativ safe. Ich würde schon irgendwie in Ufernähe bleiben. Also jetzt nicht irgendwie so auf dem Bodensee mal gucken,
mal quer rüber,
nach der Konstanz Länge nach, geht oder so. Aber
das kann man schon machen. Was sind denn gute Reviere zum Einsteigen oder gute Flüsse zum Einsteigen in Deutschland?
Das ist eine gute Frage, beziehungsweise eine nicht ganz einfache Situation, gerade in Deutschland oder Mitteleuropa. Es gibt in Deutschland nur noch wenige lohnende Flussabschnitte.
Lohnend, weil naturbelassen?
Weil naturbelassen. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da gibt es bestimmt noch Leute, die das irgendwie anders sehen. Aber wenn man jetzt irgendwie so einen kanalartig ausgebauten Fluss hat, wo man irgendwie schon, ja, so blöd gesagt, irgendwie montags sieht, wer sonntags zu Besuch kommt, dann wird es relativ langweilig. Das heißt, man will ja auch ein bisschen Naturgenuss haben, will, dass sich das ein bisschen irgendwie schlängelt und so. Ja. Und man will auch nicht, vor allem will man nicht alle 500 Meter aussteigen, weil ein künstliches Hindernis drin ist, ein Wehr oder ein unfahrbarer Damm oder irgendwas. Ja. Das heißt, dann ist man schon auf eine, ja, ich will nicht sagen gutes Dutzend, aber so viele schöne Strecken gibt es dann nicht. Also da gibt es schon irgendwie vor allem dann im Alpenraum Möglichkeiten, wo es dann auch ein bisschen wilder ist. Da ist die Situation dann schon irgendwie wieder eine andere. Dann kommt es ein bisschen auf den Wasserstand an. Mhm. Also gerade in deutschen Mittelgebirgen sind im Sommer viele Strecken, die gehen, die im Herbst oder im Frühjahr oder im Winter irgendwie befahrbar sind, einfach trocken. Mhm. Mhm. Die sind dann auch oft gesperrt, mhm. also aus Naturschutzgründen. Der nächste Punkt, dass viele schöne, lohnende Strecke auch Befahrungsregelungen haben oder ganz mhm. gesperrt sind, weil die in der Vergangenheit einfach auch irgendwie zu viel genutzt wurden oder da der Nutzungsdruck entsprechend war und in so einem Land wie Deutschland da ja dann auch immer relativ viele Interessen irgendwie so aufeinander stoßen. Ja, also es gibt schon, also als Kanufahrer ist man auch immer Motorsportler. Sagen wir. Also wenn man nicht gerade irgendwo das Glück hat, ganz nah an einem Fluss zu mhm. wohnen, dann ist das schon auch immer mit Autofahrerei verbunden. Das ja. ist so.
Hast du so ein, zwei, drei Namen, also Flüsse, also ich weiß nicht, obere Donau zum Beispiel, habe ich mal gemacht, das ist ja ganz schön.
Ja, genau, die obere Donau, so ab Beuren durch die Schlucht mhm. da oben, das ist schön, da hat aber auch eine relativ strikte Befahrungsregelung. Dann war es ein relativ langer, gut zu fahren, auch mehrere Tage fahrbarer Abschnitt ist auf dem oberen Main, mhm. also so nach Bamberg mhm. rein, also das Stück oberhalb von Bamberg, das sind so 40, 50 Kilometer, die auch teilweise renaturiert sind und mhm. echt irgendwie schön zu fahren, aber auch mit Befahrungsregelung und mhm. Wasserstand. Dann gibt es noch die Wiesent in der Fränkischen, dann gibt es in Nordrhein-Westfalen irgendwie die Ruhr ohne H, die im Winter teilweise sogar Wildwasserstrecken aufweist, irgendwie so Wildwasser 3 und 2 und im Sommer dann eine schöne Strecke so von Heimbach nach Zerkall. Das mhm. sind so 16 Kilometer, das ist schön. Dann gibt es die Sieg, mhm. Dann die Altmühl, das ist ein bisschen mhm. ruhigerer Bach. Da gibt's so ein, okay. also mhm. da könnte ich jetzt, oder die Altrheinarme, Taubergießen, mhm. Da am Europapark Rust vorbei. Mhm. Das ist ein ganzes Areal an Kanälen und kleinen, also das ist soll man gar nicht denken, aber wenn man da mal in der Autobahn vorbeifährt, ist das irgendwie so ein Riesenwald und wenn man da reinfährt, ist das ja
wie der Amazonas.
Ja, genau, ich wollte es nicht sagen, aber jetzt hast du es ja Gott sei Dank gesagt.
Ja, das ist vielleicht auch sehr reizvoll, oder?
Nee, das ist quasi super schön.
Auf kleinen, also, kleinen Gewässern durch den Wald zu fahren?
Ja, ja, genau, also das sind so eine Auenlandschaft, nee, das ist schon total reizvoll.
Ja. Okay, schön. Jetzt will sich ja nicht jeder gleich fürs erste Mal ein Boot kaufen, was ja sicher auch kein ganz preiswertes Vergnügen ist. Also mieten ist sicherlich ein Weg zum Anfangen. Gibt es da Dinge, auf die ich achten kann, um nicht irgendwie einen Reinfall zu erleben?
Man sollte schon ein bisschen darauf achten, dass man da jetzt nicht bei so einer Jahrmarktveranstaltung mitfährt. Mhm. Das gibt es auch immer noch, beziehungsweise das ist auch der Grund, warum auch immer noch Bäche gesperrt werden, jetzt mhm. aktuell irgendwie schwarze Regen, auch ein schöner Bach mhm. übrigens, da muss man jetzt mal gucken, was daraus wird im Bayerischen Wald. Klar haben irgendwie, oder gibt es irgendwie da einige Verleiher, die dann da schon einfach nur irgendwie so die Dollarzeichen in den Augen haben und mhm. sagen so, jetzt gucken wir mal, dass wir maximal viele Leute mit maximal wenig Booten am Tag irgendwie da runterkriegen mhm. und das führt natürlich unweigerlich, wenn es dann aufgeht, die Rechnung zu Konflikten mit allen möglichen, mit Anwohnern, Anrainern, Anglern, Naturschützern. Ja. Da sollte man schon ein bisschen darauf achten, dass das irgendwie verantwortungsbewusst passiert. Mhm. Gibt es auch, die meisten machen das auch verantwortungsbewusst. Dann ist es ganz gut, wenn man wirklich überhaupt noch nie vorher im Boot saß oder so, wenn man vorher mal eine kleine Einweisung bekommt. Mhm. Wenn man eine Schwimmweste bekommt, mhm. ist sicher, aber das ist ja eigentlich auch schon irgendwie vom Gesetz her so vorgesehen. Mhm. Also das wird auch wahrscheinlich nicht passieren. Und dann, kann man eigentlich loslegen. Man, klar, mhm. wenn man dann mal, man kann sich auch mal einen Blick auf das Material werfen, irgendwie, mhm. wenn die Paddelblätter dann ausfransen oder irgendwie so, die mhm. Boote schon irgendwie so 30 Jahre alt aussehen, kann man eigentlich schon darauf schließen, dass das jetzt irgendwie niemand ist, der ja irgendwie mit komplett mit Herzblut irgendwie bei der Sache ist. Ja, ja, genau. Was aber nicht heißen soll, dass man nicht auch mit einem alten Boot und einem alten Paddel nicht irgendwie mal für einen Nachmittag irgendwie ja. sein Vergnügen irgendwie auf dem ja. Fluss finden kann.
Vor allem, wenn ich das sehe und vor dem Boot stehe, dann habe ich ja auch keine Lust jetzt abzusagen und zu sagen, nee, dein Boot gefällt mir nicht, ich fahre nicht.
Genau, aber ja. ein verantwortungsbewusster Verleiher wird irgendwann ja. am Anfang nochmal sagen, hier, das ist ein Paddel, das hältst du so rum und das ja. und das machst du damit und auf dem Fluss gibt es die und die irgendwie Eigenarten und da mhm. und da kann man aussteigen und ja. Darauf muss man achten.
Mhm. Ja. Gibt es auch sowas wie geführte Touren, also so wie mit Bergführer?
Nur ja, klar, auf dem Wasser? Also genau, also das gibt's vor allem, wenn Naturschutzregelungen irgendwie mhm. Eingehalten werden müssen. Also da gibt es manche Gebiete, wie irgendwie zum Beispiel irgendwie oben in der Eifel die Ruhr, da dürfen Verleiher eigentlich nur mit in größeren Gruppen mit Begleitung fahren, mhm. Eben damit man da nicht irgendwie so ein Freibad ja. irgendwie entsteht. Man ist ja auch irgendwo, liegt ja auch irgendwie in der Natur der Sache. Ja. Wenn man jetzt mit Kindern da unterwegs ist an einem schönen heißen Tag, klar springt man dann da mal ins Wasser und macht sich gegenseitig ja. nass oder so. Wenn das dann aber irgendwie 100 Leute gleichzeitig tun und das irgendwie den ganzen Sommer lang, dann gibt es halt Probleme und deswegen. Klar, und das nächste ist dann, das nennt sich dann aber nicht mehr Verleiher, dann ist das so eine Kanuschule. Mhm. Und das gibt es natürlich auch, dass man dann richtig irgendwie angewiesen wird und gezeigt bekommt. Und das ist dann auch mit Begleitung, also wie beim Bergführer dann ja, auch.
Okay. Ja. Mhm. Und noch eine andere Analogie zu den Bergen, gibt es sowas wie eine Schwierigkeitsbewertung, eine Schwierigkeitsskala?
Gibt's. Also das ist nicht nur eine Analogie. Kam mir gerade so komisch vor. Analogie. Früher gab es auch, ja, beim Bergsteigen irgendwie gab es die Skala ja nur von 1 bis 6 mhm. oder beim Klettern. Und die gibt es beim Kanufahren immer noch 1 bis 6. Mhm. Ist jetzt nie erweitert worden, obwohl, wenn man sich anguckt, was die Leute vor 30 Jahren gepaddelt sind, also wo da die Grenze der Befahrbarkeit mhm. lag und wo der heute die Grenze der Befahrbarkeit mhm. liegt, dann sind das Welten. Das mhm. ist aber immer noch die Grenze der Befahrbarkeit und die ist irgendwie Wildwasser 6.
Okay.
Das hat, kann man jetzt philosophieren oder wird, ist auch beliebtes Thema von Lagerfeuergesprächen irgendwie, warum ja. das so ist und wie das, ob das irgendwie beim Klettern Sinn macht oder beim Kanufahren Sinn macht. Ich glaube, es liegt daran, dass das beim Klettern viel definierter ist, mhm. wie man eine Route klettert. Also das ist ja dann letzten Endes auch jeder Griff definiert bei einer, was weiß ich, sehr schweren Kletterroute mhm. oder so. Beim Kajakfahren hat man da ja allein schon irgendwie die Linie ist da ja viel breiter, die man fahren kann, mhm. irgendwie 3-4 Meter lang, dann kann man noch irgendwie um den Stein rumfahren und den Stein, da ist es ein bisschen mhm. einfacher, da ist es ein bisschen schwieriger, dann kommt irgendwie der Wasserstand dazu, der eine sehr ja. große Auswirkung hat, also ein Fluss ist ein ganz anderer Fluss, wenn er einen Meter mehr Wasser drauf ist, also mhm. ein Meter sowieso, aber auch schon 10 Zentimeter können mhm. da echt eine Stelle auch irgendwie unfahrbar machen, mhm. Wo man sonst irgendwie gefahrlos irgendwie durchfahren könnte oder so.
Aha, okay. Und das bedeutet jetzt aber in dem Fall, dass die Stufe 6 ist quasi jetzt noch viel größer geworden, als sie es vor 30 Jahren war. Also eine 1 ist immer noch eine 1 und eine 2
ja,
ist immer
genau.
noch eine 2.
Ja, genau. Also eine 1 ist ein bewegter Fluss. Mhm. 2 hat schon irgendwie so kleine Hindernisse, die aber gut irgendwie zu sehen sind. Mhm. Beim 3 werden die Hindernisse irgendwie schon so ein bisschen größer und man muss, das ist aber auch noch alles irgendwie so einzusehen. Ab mhm. Wildwasser 4 muss man schon mal aussteigen und das Ding sich vorher mal angucken. Mhm. Ab 5 ist es dann auch so, dass das, da wird es dann auch, man ist schon vorher nicht ganz ungefährlich, aber ab 5 muss man dann auch Sachen wirklich absichern, also mhm. mit einer Sicherungsmannschaft. Mhm. Da geht es dann auch um Wasserwucht und Rückläufe und einfach um technische Kombinationen dann auch, ja. Da muss dann auch irgendwie jeder Schlag sitzen und man muss dann letzten Endes, das ist ein bisschen auch vergleichbar mit dem Klettern, wie alpines Klettern oder Vorsteigen, weil beim Top Rope Klettern oder Klettern in der, ja, in der Halle oder so, da kann wenig passieren. Beim Kajak hat man kein Seil und auch keinen doppelten Boden, das heißt, man muss da schon auch immer so ein bisschen unter seiner technischen Leistungsgrenze unterwegs sein, wenn es jetzt wirklich ein sehr schweres Wildwasser geht. Und man muss sich da eigentlich sicher sein, dass man da runterkommt.
Ja, ja, ja.
Also es ist schon, ja, also Wildwasser 6 oder so, das ist irgendwie, das ist ein Stunt jedes Mal. Also
ja. Und was kann ich mir als Anfänger zumuten oder zutrauen? Kann ich mir eine 2 auch zumuten oder sollte ich erstmal mit einer 1 anfangen?
Ich würde mit einer 1, ich als verantwortungsbewusster Chefredakteur würde natürlich sagen, dass man mit einer 1 anfängt und jetzt nicht irgendwie, also man kann, wenn man, kommt auch ein bisschen darauf an, ob man jetzt irgendwie Bewegungstalent ist oder nicht oder Körperspannung mitbringt und etc. pp. Klar kann man, jetzt überlebt man auch irgendwie mit ein bisschen Geschick auch irgendwie Wildwasser 2, kann man auch irgendwie seinen Spaß dran haben. Aber man bricht sich ja keinen Zacken aus der Krone, wenn man mal eine Stufe unten anfängt und wenn man dann sieht, das habe ich drauf, dann kann man eins höher gehen.
Ja, klar. Ja. Okay. Wie ist es mit dem Lernen? Also klar, also auf einem ganz einfachen Fluss kann ich mir irgendwie vom Vermieter sagen lassen, da vorne musst du ein bisschen rechts, ein bisschen links, das Paddel hältst du so und lässt auf jeden Fall immer die Schwimmweste an.
Ja.
Jetzt gibt es aber auch Kurse. Ja. Was lerne ich in denen? Lerne ich dann in denen gleich die Eskimo-Rolle? Oder,
das kommt ein bisschen drauf an, was das für ein Kurs ist und was so deine Voraussetzungen sind oder was du mitbringst. Ne? Mhm. Also klar, wenn du jetzt von null auf anfängst, dann lernt man jetzt erstmal ins Boot einsteigen. Wie man das Paddel hält, die Grundschläge, dann gibt es noch irgendwie so Steuerschläge, 2 Stück und dann lernt man ja auch den Fluss irgendwie zu lesen, weil das ist eigentlich so das A und O dabei, zu sehen, wo kann ich jetzt eigentlich langfahren, nehme ich irgendwie die Außenkurve, wie verhält sich das mit Hintersteinen irgendwie, was ist ein Kehrwasser, das sind so die Grund, und dann fängt man, also wenn man dann so ein bisschen die Richtung halten kann oder mal entscheiden kann, dass man irgendwie aktiv irgendwo hin paddeln will, dann ist das nächste, was man lernt, anzuhalten. Das heißt für Kajakfahrer in ein Kehrwasser fahren. Wenn man, ja, erklärt sich eigentlich schon von selbst, das ist irgendwie ein ruhiger Bereich hinter Steinen, wo dann irgendwie die Strömung links und rechts vorbei fließt und dann hinter dem Stein quasi wie in so einem Schatten zurückkehrt oder auch an und das sind dann so die Halteplätze, wo man auch in einer reißenden Strömung, wenn man da reinfährt, zuerst mal stehen bleiben kann und sich orientieren kann, irgendwie ein bisschen Pause machen kann oder so oder auch einfach irgendwie aus dem Fluss kommt an den Stellen.
Ja. Okay. Würdest du einen Kurs empfehlen oder bei den wenigsten wahrscheinlich, oder?
Es kommt drauf an. Also es gibt ja immer noch auch Vereine, Kajakvereine, Deutscher Kanuverband hat irgendwie viele Ortsverbände. Das ist eigentlich so die preisgünstigste und denke ich auch die Art, wo man irgendwie am schnellsten in Kontakt mit einer Community kommt und mit Leuten kommt und wo auch irgendwie die Lernkurve letzten Endes Lernkurve vielleicht nicht, aber wo man am Ende irgendwie am meisten von hat, wenn man das jetzt auch irgendwie zum Hobby machen will.
Ja, ja,
ja. Wenn man da jetzt sagt, ich möchte mal in Ferien mal eine Woche einen Kajakkurs machen, da ist die Lernkurve bestimmt nochmal höher, weil man da wirklich dann intensiver irgendwie angeleitet wird. Vielleicht, das macht bestimmt irgendwo auch Sinn. Und dann gibt es natürlich auch noch irgendwie so die Möglichkeit, wenn man jemanden kennt oder so, also Paddler sind da schon, wie auch viele andere irgendwie Communities, irgendwie einfach auch offen für Neue und oder Anfänger und oft wird man dann einfach auch mitgenommen und kriegt dann auch irgendwie die Dinge gezeigt.
Ja. Wie ist denn das, wahrscheinlich ist das so einer der Traumvorstellungen, auch viele Leute, die damit anfangen, dann fahre ich 3 Tage oder 4 Tage, da den Fluss runter und mache abends Lagerfeuerchen am Ufer und übernachte dann im Schlafsack. Und,
ja.
Geht das in Deutschland oder muss ich von Campingplatz zu Campingplatz oder von Dorf zu Dorf, Hotel zu Hotel oder wie mache ich das?
Also wie gesagt, in Deutschland hat man nicht viele Flüsse, auf denen das geht.
Mhm.
Lagerfeuer wäre ich sowieso vorsichtig. Also es gibt jetzt, also wenn man das, was du jetzt gerade beschreibst, kann man in Schweden machen.
Mhm. Okay.
Oder Norwegen. In Deutschland ist das nur bedingt möglich. Ja, also und da sind wir dann auch ganz schnell beim Thema irgendwie wild campen, was ja auch schwierig ist, beziehungsweise unmöglich. Also verboten. Das jemandem irgendwie so zu empfehlen, dass er das irgendwie legal machen kann, ist in Deutschland schwierig. Also jetzt Mehrtagestouren in der Wildnis. Klar kann man Touren irgendwie so von Campingplatz zu Campingplatz machen. Wie gesagt, also da gibt es auch irgendwie so Flusswanderwege. Wie gesagt, einer ist an der oberen Main, aber auch an der Lahn oder Mosel. Da gibt es einige in Deutschland, wo man immer so, und es gibt natürlich auch die Bootshäuser vom Deutschen Kanuverband, also wenn man jetzt irgendwie so die ganz große Rheintour machen kann, könnte man das auch. Ja, aber das erfordert halt schon dann immer irgendwie auch eine Planung, wo schlafe ich da und gibt es da einen Platz und ist da eine Stellfläche frei und so.
Komme ich da mit meinem Boot überhaupt aus dem Wasser raus? Und
genau, das ist das Nächste. Na gut, aber das muss man sich dann irgendwie alles mal angucken.
Ja, bei einem Campingplatz am Fluss sollte man annehmen, dass man rauskommt mit seinem Boot.
Genau, also wo das irgendwie gut geht, ist zum Beispiel auf der Altmühl. Auch in Bayern ist ein schöner Fluss, wo das auch etabliert ist. Also in vielen Regionen hat sich dann auch so ein Kajaktourismus irgendwie etabliert und da kann man schon auch irgendwie mehr Tagestouren machen.
Und wie ist das in Skandinavien? Da gilt das Jedermannrecht, so wie für den Wanderer, auch für den Paddler, oder?
Genau. Also das ist schon man muss ja nicht ganz nach Skandinavien fahren, das kann man ja hier und da auch schon auf der Mecklenburgischen Seenplatte machen, wobei da das mit dem Jedermannsrecht natürlich noch so ein bisschen eingeschränkt ist. Aber klar, in Schweden, da kann man wochenlang, also Dalsland oder Glaskogengebiet, also Südschweden, irgendwie so ein bisschen nordwestlich vom Vätternsee, da kann man wochenlang wirklich auch in die Natur und in die Landschaft abtauchen. Das ist echt zu empfehlen und wunderschön. Also da kannst du eben in dem Style, wie du das gerade beschrieben hast, mit abends Feuer und klar haben die auch irgendwie ihre Gesetze und bei den letzten Hitzesommern war da auch Feuermachen verboten.
Na ja, klar.
Also man muss dann schon auch immer so ein bisschen irgendwie gucken, was da jetzt gerade für Regeln gelten. Das ist schon so richtige Wildnistour.
Wie ist das in Deutschland ganz grundsätzlich mit dem Ufer? Also wenn ich jetzt irgendwie ein technisches Problem habe, darf ich an jeder Kuhweide anhalten, aussteigen und zur Straße laufen?
Ja. Oder? Ja, also der Uferbereich ist, den darfst du betreten in Deutschland. Bisschen schwieriger, wenn du da jetzt irgendwie lagerst oder gibt es dann so juristische Begriffe wie oder das zeitweilige Verweilen und so, also da jetzt eine Pause machen, wird es irgendwie schon schwierig, aber wenn du jetzt irgendwie umkippst, irgendwie mal ans Ufer musst und dein Boot ausladen musst und klar, wenn du jetzt einen Notfall hast und irgendwo dir, was weiß ich, irgendwie einen Daumen irgendwie ausgerenkt hast oder zum Krankenhaus musst, dann ist ja klar, dass dann du da...
Ist eh klar,
genau, aber du darfst eigentlich den Uferbereich, ich glaube, es sind 3 Meter, die man betreten darf.
Vorausgesetzt, dass da nicht gerade ein Haufen wilde Pferde grasen und dich sowieso nicht haben wollen auf ihrer Weide.
Oder halt der Nachbar gerade seinen Rasen oder gerade da jemand seinen Rasen stutzt oder so. Also wie gesagt, man sollte da oder die Fläche schon so aussieht, als ob man. Als ob der Besitzer da jetzt kein gesondertes Interesse daran hätte. Also man sollte sich auch jetzt nicht wie die Axt im Wald verhalten, weil man damit echt auch Flüsse, die man noch befahren darf, gefährdet einfach für andere Paddler, weil immer mehr gesperrt wird, aus eben den Gründen.
Ja. Was muss ich denn dabei haben, wenn ich loslegen will mit dem Paddeln? So krempeltechnisch, Ausstattung.
Ja, das ist gar nicht mal so wenig. Das Lustige ist immer, wenn wir mittlerweile dann irgendwie mit vielen Kindern unterwegs sind oder so und man dann irgendwie auf einmal sehen muss, dass irgendwie so 6 Kinder ausgerüstet irgendwie am Boot stehen muss, dann wird es irgendwann, wird man wahnsinnig. Beziehungsweise, also fangen wir mal an, also was man auf jeden Fall braucht, wenn jetzt nicht gerade super Hitzesommer und Badesee ist, das ist ein Kälteschutz. Ob das jetzt ein Neoprenanzug ist oder irgendwie so ein anderer, sei mal dahingestellt. Aber also da gilt schon irgendwie immer die Regel, dress for water, not for air. Also das ist auch wichtig. Also wenn man irgendwie einen Gletscherfluss paddelt und draußen ist 30 Grad, man fällt da rein und das hat irgendwie 7 Grad, ist man, also das gibt irgendwie so eine Faustregel, unter 10 Grad ohne Kälteschutz hat man so viele Minuten wie Wassertemperatur als Handlungsspielraum. Also man ist halt ziemlich schnell ausgekühlt. Das heißt, man braucht schon auch an warmen Tagen einen Schutz, einen Neoprenanzug, jetzt mal ganz banal gesagt, dann braucht man auf jeden Fall eine Schwimmweste. Auch Helden und erfahrene Paddler sollten die haben, weil, viele sagen dann, ja, ich kann ja schwimmen, ja, kann man. Wenn man dann aber irgendwie rumtreibt, irgendwie noch ein Kind daneben hat oder irgendwie ein vollgelaufenes Boot, dann hat man einfach mehr Handlungsspielraum, wenn man noch ein bisschen mehr Auftrieb hat.
Ja.
Sobald das dann eben Kanadier würde ich jetzt nicht sagen, wenn es nicht gerade aufs Wildwasser geht, aber wenn man auch auf einem schnell fließenden Bach im Kajak unterwegs ist und man kippt und man schrabbelt so mit dem Kopf irgendwie am Flussgrund entlang, ist das irgendwie auch nicht gerade schön. Das heißt irgendwie Helm ist auch eine gute Idee. Dann hat man noch einen Spritzschutz, mit dem man irgendwie die Luke schließt als Kajakfahrer, als Kanadierfahrer nicht. Dann hat man klar einen Paddel, das ohne das wird es
ohne das geht's
schwierig.
Nicht.
Dann hat man noch feste Schuhe, also jetzt so Sandalen, die dann wegtreiben irgendwie, das bringt nichts. Wenn es jetzt kalt ist, hat man am besten auch noch irgendwie so Neoprenschlappen oder so, aber es, so feste Schuhe, die dann irgendwie nass werden können oder dann wahrscheinlich auch werden, helfen da schon. Das heißt, so und wenn man das hat, hat man schon ganz schön viel Geraffel.
Ganz schön, da ist das Auto schon ganz schön schnell, ganz schön voll.
Ja, ja, genau. Und da muss man, und genau, und die dann alle noch in der gleichen, in der passenden Größe. Und dann, das bringt schon so ein bisschen Organisation mit sich. Das ganze Zeug wird natürlich dann auch nass. Das heißt, das muss dann, wenn man dann irgendwie abends irgendwie am Campingplatz ist oder wo, auch aufgehangen werden. Ansonsten ist man morgens wieder irgendwie so in den nassen Neopren. Das ist irgendwie so das
so ein Klassiker. Nicht so richtig toll. Aber wahrscheinlich gibt es gerade so beim im Kinder- und Jugendbereich einen florierenden Gebrauchtmarkt, oder?
Genau, oder man tauscht so durch. Oder ja, ja, klar. Also es ist ja dann auch, also wenn man da jetzt alle jedes Jahr einen Neopren und die müssen ja dann, wenn sie wirklich warm halten sollen, auch passen. Also es macht dann schon Sinn, das irgendwo auch gebraucht zu kaufen. Auch Boote, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie sich in irgendein Boot verliebt hat oder irgendwie sagt, das ist jetzt das Ding, dann gibt es da auch schon irgendwie relativ viel gebraucht Material, was man irgendwie benutzen kann.
Material, das ist denn in der Regel Glasfaser?
Nee, oder? Mittlerweile ist das alles irgendwie so PE, also was jetzt im, also im Wildwasserbereich, das ist halt so diese, ja, Joghurtbecher, die springen auch in die Form wieder zurück, ähnlich wie ein Joghurtbecher, wenn die mal irgendwie eingeknickt sind oder so. Die sind, haben den Vorteil, dass sie fast unverwüstlich sind. Also die können auch, die fliegen auch mal, also die kann man auch mal auf der Autobahn irgendwie vom Dach fallen lassen oder so.
da geht dann was anderes
alles kaputt. Schon passiert sollte. Ja, genau, da geht eher alles andere kaputt, aber nicht ja. irgendwie das Ding dann. Also auch, also das gilt sowieso im Wildwasser. Da geht wirklich alles, also da gehen auch Knochen und alles andere vorher kaputt, bevor das Boot kommt. Also an dem Material, das wird, da ist da nicht irgendwie das Limit. Anders sieht das, ein bisschen anders sieht das eben, das ist relativ schwer. Also so ein Boot wiegt dann schon so, je nach Stärke, irgendwie so 15 Kilo mit dann noch irgendwie Sitzanlage und so drin. Und Länge kann das schon nur so 15 bis 20 Kilo sein, also ist nicht ganz leicht. Um das Ganze dann, wenn man das Ganze dann als Kanadier ausführen würde, die sind ja irgendwie so 4,5 Meter lang, dann wiegen die leicht über 30 Kilo oder so. Das will eigentlich niemand. Das heißt, da gibt es dann schon irgendwie auch Glasfaser oder Carbon, die natürlich dann viel leichter sind, also aber auch viel teurer. Ja. Also irgendwie so ein Carbon-Kanadier, der ist jetzt irgendwie so ab 4.500 Euro aufwärts. Okay. Und einen guten, ich sag mal, wo das irgendwie so im Preis, im Verhältnis, im günstigen Verhältnis steht, kostet neu auch dann irgendwie so ab 2.000 Euro.
Okay.
Aber wie gesagt, das sind auch Boote, die ihren Wert auch behalten. Also wenn man da mal irgendwie so auf so Gebrauchtseiten guckt, die also da zahlt man dann auch noch für ein gut erhaltenes Boot in einem guten Zustand auch noch irgendwie 1200 Euro. Also dass die
verlieren ihren Wert,
die verlieren ihren Wert nicht so schnell.
Ja, ja. Jetzt ist es ja wahrscheinlich, klar, vielleicht gibt es auch einzelne Leute oder Paare, die es machen, aber es ist ja schon auch ein echtes Familienthema. Du bist ja selber auch mit deinen Kindern paddelnd unterwegs. Macht es den Kindern von alleine Spaß oder kann ich da irgendwie auf das ein oder andere achten, dass es echt eine großartige Abenteuergeschichte wird?
Ja, also ich meine, klar, ich will nicht ausschließen, dass es irgendwie Leute gibt oder Kinder gibt, die ab Werk einfach keinen Bock darauf haben und irgendwie das Thema Wasser. Aber ich glaube, wenn man, also ich glaube, es kommt irgendwie vor allem darauf an, die Kinder nicht irgendwie zu überfordern oder zu verschrecken und langsam daran zu führen. Also man kann durch einen, also ich glaube, ein Kind, was noch nie im Boot saß oder noch nie damit in Berührung gekommen ist, kann man durch ein blödes Erlebnis für sein Leben lang irgendwie von dem Thema heilen, sozusagen. Und das ist ja dann auch schneller passiert, als man manchmal denkt. Also ich glaube, also vor allem ist, glaube ich, wichtig, dass man als Eltern oder als Begleiter sich seiner Sache schon irgendwie auf jeden Fall sicherer ist als die Kinder. Was, wenn man das mal so ansieht, was dann so manchmal auf so Flüssen los ist, der auch nicht irgendwie immer der Fall ist. Also man sollte schon irgendwie so ein bisschen Sicherheit vermitteln können.
Ja.
Bei allen anderen Sportarten ist das ja auch nicht anders.
Ja klar, die Eltern müssen die Sicherheit ausstrahlen.
Genau, und dann fühlen also
die Kinder sich
wenn sicher. Du jetzt schon irgendwie die Panik im Auge hast, dann ist das für das Kind sicher auch irgendwie kein super Erlebnis. Ansonsten ist das so, dass die Kinder eher, dass denen das dann eher relativ, also das ist so die Erfahrung, die ich dabei habe oder auch als Kind gemacht habe, du willst dann irgendwann mal ein bisschen Action haben. Ja. Also wenn du dann, das ist irgendwie so auf so einem ruhigen Fluss irgendwie das ein, zwei Male interessant und wenn dann irgendwie so der erste Schwall kommt, dann will man eigentlich noch einen nächsten Schwall haben und noch einen nächsten Schwall.
Ja.
Und irgendwann kommt man dann in den, kommt dann der Punkt, wo man die Kinder auch irgendwie so ein bisschen bremsen muss oder denen irgendwie erklären muss, hey, das ist jetzt mal irgendwie gefährlich oder da muss jetzt das und das beachten. Und dann kommt man natürlich in so ein Anfänger-Wildwasser-Thema, wo du dann die Leute auch scouten musst, beziehungsweise du brauchst dann, wenn du mit zwei Kindern unterwegs bist, 6-, 7-Jährigen oder 7-, 8-Jährigen brauchst du dann auch irgendein entsprechend Personal, für den Fall, dass dann da jemand mal schwimmt.
Ja,
aber das brauchst du eigentlich auch. Also deswegen immer zu dritt, weil du hast dann, haben wir gerade eben ja schon gesagt, relativ Material, relativ viel Material, was dann schwimmt.
Ja.
Und was du auch eigentlich jetzt nicht schwimmen lassen willst. Und du musst dich, also klar entscheidest du dich dann zuerst mal irgendwie für das Kind oder denjenigen, der dann da schwimmt. Und dann wäre es gut, wenn
jemand anders
dann das Boot nimmt und den und das Paddel beziehungsweise im Idealfall halt natürlich das Kind oder der Schwimmer dann irgendwie alles fest, aber ideal ist ja selten was irgendwie.
Ideale kommen meistens nur im Kopf vor.
Ja. Nee, kann man sich schon angewöhnen, wenn man jetzt erfahrener will. Also darum geht es dann auch, wenn man da so ein bisschen wilder unterwegs sein will, muss man natürlich auch für den Fall gewappnet sein, dass man da schwimmt. Und dann braucht dann da schon so ein bisschen Nerven. Ne? Also du musst irgendwie da ein bisschen irgendwie die Nerven behalten, du musst irgendwie dein Paddel festhalten, du musst das Boot festhalten, du musst gucken, wo du dann irgendwie am besten wieder ans Ufer kommst oder so. Also das schult schon auch so ein bisschen das Stressverhalten irgendwie. Ne?
Ja. Ist dir schon mal das Paddel flöten gegangen?
Auch.
Einmal? Hunderte Male.
Nee, also es ist wirklich so, dass man da, wenn man da jetzt wirklich irgendwie schwierigeres Wildwasser fährt oder so, oder sich da mit dem Thema länger beschäftigt, dann ist das halt so ein einfachen Teil, was man festhält.
Ja.
Aber klar, als Anfänger oder so, da, das ist klar, dass da mal irgendwie ein Paddel schwimmen geht oder so.
Mhm. Ja. Was war denn so deine schönste Paddeltour?
Also jetzt so vom ganz Großen und Blink-Blink und so, muss man da ganz klar irgendwie Grand Canyon sagen.
Ja, okay,
klar. Bin ich mal irgendwie 2 Wochen dauert das dann, bis man da ganz da durchgepaddelt ist. Mhm. Also das war so ja schon irgendwie so ein Lifetime irgendwie Erlebnis. Und da hätte ich jetzt irgendwie auch lange gesagt, ja, das war jetzt irgendwie das super Ding, aber seitdem man dann, wenn man dann irgendwie Kinder kriegt und mit denen dann losfährt, dann würde ich da mittlerweile genauso Touren dazu zählen, eben irgendwie so Wildnistouren in Schweden mit den Kindern oder so, ist für mich eigentlich genauso schön.
Mhm. Und was war dein doofstes Paddelerlebnis?
Ja gut, naja, also wirklich lebensbedrohlich, das war irgendwie mal irgendwie so ein Schwimmer auf der mittleren Versaska irgendwie nach so einem ablaufendes Hochwasser, da hat es mich dann irgendwie so in so einen Rücklauf, da kam ich nicht mehr raus, musste dann schwimmen und dann irgendwann weiß man dann, okay, in 500 Metern, dann schwimmt man dann in so einem reißenden Wildbach und weiß so, in 500 Metern kommt jetzt so ein Wasserfall, wo man jetzt wirklich gar nicht irgendwie runter will und davor noch irgendwie so Hindernisse mit dem vertrauenserweckenden Namen Luzifers Rutschbahn. Da war man dann, also war ich dann schon froh, als ich irgendwie so keuchend am Ufer lag.
Ja,
also das ist, was das Wildwasser angeht, jetzt irgendwie, glaube ich, so eines meiner, wenn ich darüber nachdenke.
Klingt nicht gut.
Nee, und ansonsten, ja, also es ist schon auch, wenn man dann irgendwie auf so eine Paddellaufbahn irgendwie zurückblickt oder so, ja, erinnert man sich dann schon so auf den einen oder anderen kalten Tag, wo man irgendwie so frierend, irgendwie schlotternd irgendwo im Schnee sich umgezogen hat oder so. Also es ist dann schon auch was irgendwie,
das heißt, du paddelst für Liebhaber. Du paddelst ganzjährig, auch im Winter?
Ja, wenn man irgendwie so wie ich irgendwie aus dem deutschen Mittelgebirge kommt, ist da halt dann, das sind dann da halt die Wasserstände gegeben und man kann dann halt auf vor der Haustür paddeln, wo man jetzt im Sommer nicht paddelt und dann steht man irgendwo in der windigen Eifel an der Bushaltestelle
im Neoprenanzug nass.
Neoprenanzug nass und zieht sich um, das ist dann so. Ja. Ja,
okay, also du hast es überstanden. Okay, jetzt habe ich noch eine Spezialfrage. Ich war genau einmal paddeln in meinem Leben. Mhm. Es war wundervoll, aber es gab brutal viele Stechmücken.
Ja.
Was ist dein Rezept gegen die Viecher?
Also da gibt's zuerst mal nicht hilft's, wenn man trocken bleibt.
Mhm.
Also ich habe das auch mal gehabt, so erinnere ich mich so, keine Ahnung, irgendwie so als 13, 14-Jähriger, die haben mich hier wahnsinnig gemacht, so Bremsen auch. Mhm. Und dann dachte ich immer, es wäre eine gute Idee, irgendwie so Kenterrolle zu machen irgendwie und mich dann von denen zu befreien. Aber die kommen dann, das wird noch fieser, wenn man nass ist, habe ich den Eindruck.
Okay.
Ansonsten glaube ich, bei Mücken oder so ist ja immer eine gute, ist ja auch beim Wandern so, Geschwindigkeit. Das wären jetzt so meine beiden Ansätze. Ansonsten,
Die handelsüblichen Mittel, die mehr oder weniger helfen.
Ja, genau. Also da geht es dann einem genauso wie als Fußgänger oder so, beziehungsweise naja, als Paddler ist oder auch als Radfahrer ist es ja so, dass man schon noch irgendwie was halten muss. Mhm. Und gerade wenn man dir, ja, und das ist dann nochmal ein bisschen fieser, weil man irgendwie die Hände nicht frei hat oder gerade irgendwie dringend paddeln muss oder irgendwie den Lenker halten muss und dann gerade die Mücke irgendwie auf der Backe sitzt.
Kommen die durch Neopren durch?
Nee, glaube ich nicht. Das ist schon. Genau, eine Paddeljacke habe ich eben noch bei der Aufzählung vergessen. Die hat man auch noch. Die haben dann auch noch so Manschetten, so Latex-Manschetten oben am Hals und unten so wasserdicht abschließend. Also da ist man schon jetzt beim Wildwasserfahren ganz gut geschützt auch. Wobei das immer noch fies ist, wenn da irgendwie so ein Bremsenschwarm irgendwie, dann hat man, also die freien Stellen, da kommen die schon irgendwie, kommen die schon ran. Also also Mücken ist draußen
ist halt
auch
so.
Für Paddler ein Thema. Genau. Ja.
Hast du diesen Sommer Paddelpläne?
Wir fahren eigentlich immer irgendwie so ein, zwei Wochen jedes Jahr. Das war jetzt irgendwie so Corona-mäßig so ein bisschen schwierig. Wir wollen mal sehen, dass wir noch irgendwie so in Nordalpen, das ist jetzt im Sommer dann auch, sind dann eigentlich so die viele Strecken dann auch, fallen dann irgendwie trocken. Mhm. Aber so die ganzen Gletscher, Flüsse, wo irgendwie die sich durch Gletscher speisen, sind dann natürlich irgendwie, dass dann viel Wasser drin ist, allerdings dann auch nicht irgendwie immer ganz einfach. Da muss man so einen Kompromiss finden. Also wir werden so ein bisschen in Tirol und im Allgäu irgendwo rumgondeln, denke ich.
Was wünscht man sich denn? Was wünschen wir dir als Paddler für deinen Sommer? Wünscht man sich immer eine Handvoll Wasser unterm Kiel?
Ja, oder? Das wäre schon,
wär schon schön. Ne? Gibt es einen speziellen Paddlergruß?
Ich glaube, manche sagen irgendwie Ahoi.
Ahoi, klar.
Also, das ist so ein Old-Fashioned-Wanderpaddler-Ding irgendwie. Ja, und Ahoi passt.
Also, Ahoi, Alex, für diesen Sommer.
Danke.
Und danke, dass du bei uns warst und uns das Paddeln erklärt hast.
Ja, danke.
Ja, wenn euch unser Podcast gefallen hat und ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch hier als Podcast oder als Newsletter auf unserer Webseite www.outdoor-magazin.com. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Instagram und jeden Monat neu am Kiosk oder in eurem Briefkasten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Hauptsache raus.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.